Love Dates and Heartbreaks, Teil 4. Letzten Sonntag habe ich Heartbreaks etwas vorgezogen aufgrund der aktuellen Lage. Es ist noch schlimmer geworden. Unser Herz ist immer noch sehr belastet. Und deshalb ist auch mein Gebet heute für dich, der du in diesen Gottesdienst kommst oder der du diesen Gottesdienst online besuchst, dass dieser Gottesdienst dich aufrichtet, dass er dich ermutigt, dass du neu gestärkt in deine Woche gehen kannst mit neuer Zuversicht, neuem Vertrauen und neuem Halt. Wir haben uns mit diesem Thema Liebe, Dating und zerbrochene Herzen jetzt schon einige Wochen befasst und haben einige Mythen auch zerstört. Ein Mythos beispielsweise ist, wenn es nur die richtige Person kommt, dann wird alles in Ordnung sein. Ich warte eigentlich nur auf die richtige Person. Wir haben gemerkt, dass die richtige Person in der Form gar nicht kommt, sondern dass es viel wichtiger ist, dass du für dich entscheidest, bin ich die richtige Person? Bin ich die Person, nach dem die Person, nach der ich suche, sucht? Also kurz mal nachdenken, was hat er jetzt gerade gesagt? Kompliziert, ja, bin ich diese Person, die der andere sucht? Bin ich der Partner? Bin ich ein guter Partner? Bin ich ein suchenswerter Partner? Und wir haben darüber geredet, wie du dich da entsprechend auch schon aufstellen kannst. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist, wenn ich nur einfach Ja sage, dann wird sich danach alles regeln. Also ich hoffe, dass irgendwie wir heiraten werden und wenn wir geheiratet haben, danach wird alles gut. Wenn der hormonelle Wahnsinn dann vorbei ist, landest du in einer Wirklichkeit, die du dir selbst angerichtet hast. Und Ja zu sagen, macht dich nicht fähig, eine Beziehung zu leben, sondern Ja zu sagen, macht dich nur verantwortlich. Ja zu sagen, bedeutet, dass du eine Verpflichtung eingegangen bist jetzt. Nämlich diese Beziehung, die du so dringend und so gerne haben wolltest, auch zu leben. Aber sie macht dich nicht fähig. Also im Grunde auch ein Mythos, darauf hinzufiebern, sondern eben zu sagen, kann ich mich, solange ich die Person, mit der ich dann mein Leben verbringen will, noch nicht getroffen habe, kann ich mich in dieser Zeit damit befassen, dass ich an mir arbeite und ich zu diesem Menschen werde, der dann auch eine erfolgreiche Beziehung leben kann. Und als ich so auch drüber nachdachte, so auch im Rückblick auf mein Leben, da habe ich mir gedacht, Dating ist schon ganz schön kompliziert. Also bei mir ist es natürlich jetzt 39 Jahre her. Also ich nehme euch mal mit hinein in mein Teenager, frühes Erwachsenen-Dasein. Meine erste Freundin, ich sage ihren Namen nicht, weil sie lebt noch. meine erste feste Freundin, die hat mich irgendwie so nach 2 Jahren, hat die einfach irgendwann mal so gesagt, du Gottfried, ich liebe dich nicht mehr. Und ich, wie, was, du liebst mich nicht mehr? Das war für mich ein Schock, das habe ich nicht kommen sehen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass irgendjemand plötzlich das so sagen würde. Aber sie hat gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Relativ auch emotionslos. Und das war natürlich ein Schock für mich und auch so ein bisschen so, wo ich mir sage, oh, finde ich überhaupt noch mal eine Frau, mit der ich dann mein Leben leben kann? Ja, und dann habe ich eine zweite feste Freundin gehabt, die war, also habe ich gedacht, bin so froh, dass die erste Nein gesagt hat, weil die zweite ist so viel besser und so. Und das war natürlich auch eine Fernbeziehung, ein bisschen schwierig, die zu leben, aber wir haben es geschafft und haben es gelebt, bis ich dann eines Tages auf dem Weg zu einer Dienstversetzung, ich war damals bei der Bundeswehr, vorbeigefahren bin bei ihr und sie mir eröffnet hat, dass sie mich nicht mehr liebt und jetzt mit einem anderen zusammen ist. Und das hat mich schon ein bisschen härter erwischt, weil ich mir gedacht habe, ey, das habe ich aber auch wieder nicht kommen sehen, ich dachte, das ist es jetzt, die ist es. Ja, die war in vielfacher Hinsicht, hätte die auch vielleicht, weiß ich jetzt nicht im Rückblick, aber vielleicht auch zu mir gepasst. Also zack, du bist auch schon wieder aus dem Spiel. Da hatte ich dann natürlich einen richtigen Dämpfer danach. Also mir ging es danach einige Monate richtig schlecht, weil ich habe dieses Mädchen wirklich geliebt und einfach dann so, ich fühlte mich da auch betrogen, ich fühlte das Vertrauen missbraucht und naja gut, habe ich mir gedacht, lieber jetzt als später. Und dann habe ich mir gedacht, Gottfried, jetzt musst du mal innehalten, irgendwas machst du hier falsch, dir ist jetzt schon die zweite feste Freundin verloren gegangen. Also das hältst du auch nervlich nicht nochmal durch. Also irgendwie musst du jetzt mal da. Und dann habe ich echt eine Pause gemacht. Da habe ich gesagt, so, das reicht mir jetzt erstmal. Ich hatte damals eine Ente. Also das ist ein Citroën, den es heute gar nicht mehr gibt. Und ich bin letztens an einem so einem Auto vorbeigefahren und dachte mir, krass, mit diesem Auto war ich sogar in Lappland. Also würde ich mich heute niemals mehr trauen. Das waren also vier Räder und ein Zweitaktmotor. Eine Ente, ich fuhr eine Ente und diese Ente kaufte ich von einem jungen Paar mit Kind und hinten war ein Aufkleber drauf, Baby an Bord. Und dann habe ich diesen Aufkleber draufgelassen auf dem Auto und habe mir gedacht, das wird mir bestimmt jedenfalls alle zudringlichen Mädchen vom Leib halten. Baby an Bord, so ein Statement. So. Und dann habe ich gedacht, gut, wie gesagt, es reicht mir jetzt auch. Ich muss jetzt erstmal mich selbst finden und muss überlegen, was machst du hier falsch und so. Mit 20 oder 19 oder so ist es nicht ganz so einfach, 21, das zu reflektieren. Und dann wurde ich dienstversetzt von einer Kompanie in die andere und ich bin in einen Genuss gekommen, in dem man normalerweise sonst nicht kommt, nämlich ich hatte Weihnachtsdienstbefreiung 2 Wochen und Neujahrsdienstbefreiung 2 Wochen, weil die eine Kompanie hatte Weihnachtsdienstbefreiung. Und da war ich dann schon im Urlaub und die nächste Kompanie hatte Neujahrsdienstbefreiung. Da hätte ich dann ja nur auf dem Zimmer sitzen können und nichts tun. Also bin ich in 4 Wochen, plötzlich hatte ich 4 Wochen unerwartet Urlaub. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt, Gottfried? Auch im Hinblick darauf, dass ich sage, ich muss was ändern. Und dann bin ich auf eine Bibelschule gegangen. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Bad Gandersheim, damals Wolfenbüttel. Damals waren die noch in Wolfenbüttel, jetzt sind sie in Bad Gandersheim, unter Bad Gandersheim Glaubenszentrum. Da war ich so öfters mal so, weil das gibt da tolle Wochen, wo man sich erfrischen kann, wo man Christen trifft, und da gab es so eine Winterbibelschule. Und da habe ich mir gedacht, Gottfried, du bist jetzt gerade mal ein bisschen fertig und so, du brauchst jetzt einfach, du musst dich aufbauen. Und da bin ich da, habe ich mich da angemeldet, bin da mit meiner Ente hingefahren, Baby an Bord. Und ihr müsst wissen, diese Bibelschule ist nicht ein Ort, wo man daten darf. Also es ist auch echt verboten. Also du, wenn du da hingehst, musst du sagen, also ich gehe da hin, um Gott zu suchen und nicht eine Frau oder einen Mann. Und das ist also verboten. So, und während eines dieser fantastischen Gottesdienste, die sie dort gefeiert haben, sah ich vorne ein Mädchen stehen und dachte ich mir, das ist sie. Ja, das war dann der 11. Januar, als wir unser erstes echtes Date gehabt haben. Ich war furchtbar erkältet, war in einem dienstlich gelieferten Park in Irmgards schnittigem Audi 80 Rot Coupé gesessen. Wir sind nach Goslar gefahren. Unter den Augen der Bibelschulleitung, weil die haben angenommen, wir wären verwandt miteinander. Also die dachten, ich bin Irmgards Cousin oder sowas. Die haben gesagt, ach, ihr wollt nach Goslar fahren, wie wunderschön, ihr kommt später, hier habt ihr die Schlüssel vom Haus, könnt ihr dann trotzdem reinkommen. Ja. Später habe ich mit Bob Humburg und wie sie da alle hießen, den Leiter der Bibelschule, die haben gesagt, das muss Gott gewesen sein, haben sie gesagt, weil wir hätten dir das nie erlaubt, wir wären direkt dazwischen gegangen und hätten das nie möglich gemacht. So, aber unter deren Augen, mit deren Segen quasi, haben wir dann angefangen zu daten. Ja, die Erfahrung, das ist nämlich ein weiterer Mythos, ist die Erfahrung macht dich nicht weise. Erfahrung macht dich nur älter. Was dich weise macht, ist die Reflexion deiner Erfahrung. Das heißt also, du musst dich, wenn du Erfahrungen machst, hinsetzen und drüber nachdenken, warum mache ich diese Erfahrungen? Warum mache ich Erfahrungen, die mir nicht gefallen? Warum habe ich solche Ergebnisse? Warum dumpen mich zwei Freundinnen plötzlich und sagen, ich liebe dich nicht mehr? Warum ist das so? Könnte es sein, dass der Bonbon an meinem Revier klebt? Könnte es sein, dass die ganze Welt deshalb nur nach Käse riecht, weil du in deinem Schnurrbart noch etwas Käse vom Essen hast? Könnte das sein? Ja, wenn du das nicht an dir liegt, ist auch in Ordnung, aber das ist doch eine gute Überlegung, mal zu überlegen, liegt es vielleicht tatsächlich an mir? Weil, und das haben wir ja schon immer wieder gesagt, nur du selber kannst dich ändern. Du kannst einen anderen Menschen nicht ändern. Nur du selber kannst dich ändern. Also es ist so, dass es so wichtig ist, dass du über deine Erfahrungen reflektierst. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich weiß schon. Ja, das weiß ich schon. Du machst es, weil du es besser weißt, nicht deshalb besser. Du weißt ganz viel, von dem du genau weißt, dass es nicht gut ist, und du machst es trotzdem. Weil du weißt, dass es nicht gut ist. Und wenn man dich darauf ansprechen würde, würdest du rot anlaufen und sagen, ja, ich weiß. Und ein anderer Mythos, den ich all denen sagen möchte, die vielleicht jetzt im Augenblick keinen Partner haben, dass sie sagen, ja, ich werde ja auch nicht älter. Die Zeit tickt, die Zeit ist gegen mich. Das habe ich damals nicht gedacht. Ich habe damals nicht gedacht, die Zeit ist gegen mich, sondern die Zeit ist mein Freund. Ich habe mir gedacht, Gottfried, so kann es nicht weitergehen, so will ich auch nicht weitermachen. Ich will eine Frau finden, die zu mir passt, mit der ich in 2 Jahren 40-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern kann. So habe ich mir das vorgestellt. Mindestens. Die Zeit ist dein Freund. Lass dir Zeit. Und du wirst mit der Zeit Dinge hören können, die du jetzt nicht hören kannst. Du wirst mit der Zeit Dinge erkennen, die du jetzt nicht einsiehst. Und du wirst mit der Zeit Dinge haben, die du jetzt noch nicht haben kannst, weil es einfach noch zu früh ist. Und wenn du Jesus nachfolgst, und ich meine, wir betrachten diese Frage Love Dating, Dates und Heartbreaks unter der Perspektive, dass wir Jesus nachfolgen. Es gibt natürlich ganz andere Regeln, die außerhalb diesem Umfeld gelten. Da will ich jetzt aber gar nicht drüber reden, weil die Ergebnisse sind ja auch sehr beeindruckend. Ich rede eigentlich, und das ist das, was mich jetzt bewegt, aus der Perspektive eines Menschen, der Jesus nachfolgt und dem es wichtig ist, was Jesus dazu sagt. Und ich weiß nicht, ich hatte letzten Sonntag gesagt, auch die Themen, die du mit dir rumträgst, wenn du daran festhältst, wenn du diese Vorwürfe und all das dran festhältst, dann belastet das deine Zukunft. Also kannst du genauso gut auch die Zeit nutzen und sagen, ich will diese Probleme, die ich habe, nicht mit in eine neue, andere Partnerschaft mitnehmen. Weil sonst hängst du in einem Loop. Kennt ihr den Film Täglich grüßt das Murmeltier? 1995 ist das rausgekommen. Also für alle, die jetzt 20 sind und jünger, die wissen natürlich nicht mehr, von was ich rede. Boah, man fühlt sich dann immer so alt, wenn man über Fax und Kassettenrekorder und täglich grüßt das Murmeltier redet. Täglich grüßt das Murmeltier ist also eigentlich eine Liebesgeschichte. Phil Connors und Rita, die arbeiten zusammen, und er stellt sich einfach total doof an und bleibt in einem Tag gefangen, bleibt hängen in einem Tag. Er lebt also einen Tag immer wieder, bis er irgendwann dann seine Lektionen gelernt hat und aus diesem Tag, er kriegt dann auch diese Frau, die er da gerne haben möchte, Rita, aber er verändert sich. Bevor ich euch den ganzen Film erzähle, zeige ich euch 2 Minuten Ausschnitt. Das Leben hat schon eine komische Art, sich zu wiederholen. Wenn du das Gefühl hast, du bist in so einem Murmeltiertag drin, dass sich das immer wiederholt, dass das so ein Muster ist in deinem Leben, dann ist die Frage, wie komme ich da raus? Wie kann ich diesen Kreislauf durchbrechen? Und da gibt es den Apostel Paulus, der ja zu vielen Themen vieles Wichtiges gesagt hat, und er schreibt im Brief an die Römer im 12. Kapitel in eine heidnische, ungläubige, götzenanbetende, sklavenhaltende, gewalttätige, rechtesstärkeren Gesellschaft. Also du musst mal dir überlegen, dass die Zeit, in die auch das geschrieben ist, eine Zeit war, wo es keine Schmerztabletten gab. Aber schon das alleine ist für mich eine furchtbare Vorstellung. Es gab auch keine sonstigen Schmerzmittel. In so eine völlig verdrehte, völlig kranke Zeit, schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gott ist und wie sehr er sich um dich bemüht und dich lieb hat und sich über dich erbarmt. Und dann sagt er, die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Also mit eurem ganzen Leben. Das bedeutet in diesem Falle leider auch tatsächlich im Griechischen ganzen Leben. kann man nicht anders übersetzen. Ganzen Leben bedeutet alles, was zu dir gehört, dass du dich mit deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellst. Und euch ihm als lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Also Paulus sagt, also wenn ihr dann drüber nachdenkt, was Gott für dich getan hat und wie sehr er dich liebt, ist das einzige Logische, die einzige Konsequente, die einzige angemessene Antwort. Dass wir uns ihm auch zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich möchte dir dienen. Und da bist du schon auf dem richtigen Weg. Und dann sagt Paulus im nächsten Vers, und darauf möchte ich dann jetzt raus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Bloß weil das alle machen, heißt das noch lange nicht, dass du das machen willst. Bloß weil das üblich ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es für dich gut ist und dass du davon profitieren kannst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Richtet euch nicht länger nach der Form dieser Welt. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen, sagt eine andere Übersetzung. Das heißt, wir, die wir Jesus nachfolgen, wir, die wir danach suchen und uns danach sehnen, dass wir ein Leben führen werden, das glücklich ist, das zufrieden ist, das ein Rahmen bietet, wo Menschen sich entfalten können, wo sie ihr volles Potenzial leben können, wo andere Menschen aufwachsen können in dieser Beziehung und auch aufblühen und nicht verkrümmt werden. Denn das ist das, was ich mir vorstelle von einer Partnerschaft. Da dürfen wir uns nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen lassen, wie so eine Lebkuchenfigur. Und dann sind alle gleich, alle sind sie in diesen Zeitgeist hineingepresst. Sondern lasst euch von Gott verändern. Und das möchte ich dir einfach sagen, wenn du auf dem Weg bist zum Daten, dann höre diese Worte hier und sag, okay, wo lasse ich mich in eine Form pressen, wo passe ich mich dem Zeitgeist an und wo könnte ich mich von Gott verändern lassen? Das ist alles das, was Paulus in diesem einen Vers, in diesen ein, zwei Versen im Römerbrief Kapitel 12, in dem Brief an die Römer Kapitel 12 schreibt. Aber das braucht eine willentliche Entscheidung. Gott sagt nicht, du, ich verändere dich jetzt, sondern Paulus sagt, lass dich verändern. Lass es zu. Sage, ja, Herr, ich möchte, dass du mich veränderst. Ja, Herr, ich möchte, dass du meine Perspektive anders setzt. Ich möchte, dass ich Dinge sehe, die ich vielleicht bisher nicht gesehen habe. Dass ich Dinge beginne zu verstehen, die ich bisher nicht verstanden habe. Denn das, wovon wir reden, Liebe, Date, und Heartbreaks, das ist eine ziemlich geheimnisvolle Geschichte. Und was uns serviert wird, ist ein oberflächlicher Abguss. Und da kann man, wenn man es von Gott her sieht, wenn man es von Jesus her sieht, Dinge erleben, von denen du noch gar nicht geträumt hast, dass sie passieren, dass sie möglich sind. Aber es braucht eine willentliche Entscheidung. Du musst für dich entscheiden und musst sagen, ja, Herr, ich möchte mich von dir verändern lassen. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich hab satt in diesem Groundhog Day, Murmeltiertag, in diesem Loop zu hängen, ich hab satt. Das will ich nicht mehr. Dann sag, ja, ich möchte mich verändern lassen, sag das. Kannst du beten, kannst du zu Gott sagen. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird, und darum geht es. Du musst dein Denken neu ausrichten. Es ist wichtig, dass du beginnst zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Was ist eigentlich das Geheimnis einer Partnerschaft? Was ist denn eigentlich das Geheimnis einer Familie? Was ist eigentlich das Geheimnis einer Ehe? Damit ihr verändert werdet. Dass du beginnst, anders zu denken. Nicht zu sagen, ja, das ist doch nicht schlimm, wenn ich jetzt schon den 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Sexualpartner habe. Das kann ja nur derjenige sagen, der von Menschen noch gar nichts verstanden hat. Der von der Seele, die in einem Menschen drin ist, überhaupt nichts begreift. So kann ja nur jemand reden, der total vordergründig auf Materie und auf Diesseits und auf Lust und auf Pleasure und auf lass uns saufen und denn morgen sind wir tot ausgerichtet ist. So kann doch nur so jemand denken. Du bist doch selbst ein Mensch, das ist das Erste, und du hast doch da einen Menschen, mit dem du es zu tun hast. Damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Darum geht es. Damit du das beurteilen kannst, damit du sagen kannst, ja, das ist Gottes Wille und nein, das ist nicht Gottes Wille. Wisst ihr, das muss dir niemand sagen. Das weißt du selber. Das weißt du ganz genau. Es muss dir auch niemand sagen, das und das ist Sünde. So als wenn wir immer noch unter dem Gesetz leben würden mit einem Gesetzbuch und wir zu einem Gesetzesgelehrten gehen müssten oder ihr zu mir kommt und sagt, wie, Mutter, Mutter, wie weit darf ich gehen? Kennt ihr das Spiel? Das haben wir in der Schule gespielt. Mutter, Mutter, wie weit darf ich gehen? Wie weit darf ich gehen? Wann ist es zu weit? Wann bin ich zu weit gegangen? So funktionieren keine Beziehungen. Wie weit darf ich die Beziehung ausreizen, bis du frustriert bist mit mir? Wann? wie untreu? Das sind Gedanken, die, wenn wir anfangen neu zu denken, dann müssen wir merken, in sowas sind wir gar nicht eingeladen. Gott hat uns nicht abermals unter das Gesetz gestellt. Das Thema Sünde ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, ich möchte mit dir eine Beziehung leben. Jesus lädt uns ein in eine Beziehung mit ihm und sagt, folge mir nach. Und aus dieser Beziehung, die wir mit Jesus leben, leben wir die Beziehung zu unserem Partner, zu dem Menschen, mit dem wir unser Leben dann teilen werden. Beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist. Ist das gut, was ich mache? Oder schadet es mir oder schadet es dem Menschen, mit dem ich das gerade tue? Ist das gut, was ich mache? Hat Gott Freude daran? Und ist es vollkommen? Also vollkommen im Sinne von, Also das, was ich schon versuchte anzudeuten, dieses Gefühl, ich bin hier in einer Region des Segens. Ich bin hier in einer Region, wo Gott mich und mein Leben segnet. Alles, was du bisher getan hast, hat natürlich für dich Sinn gegeben und deswegen hast du auch so gehandelt. Aber jetzt ist die Zeit, dass du sagst, Moment. Die Ergebnisse sind aber nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und ich will nicht in diesem Loop hängen bleiben, wo ich immer wieder auf die Schnauze falle und 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 dann irgendwie denke, ja, nimmt das nie ein Ende. Und dieser erneuerte Sinn braucht Zeit und er braucht neue Ziele. Er braucht vielleicht auch einen anderen Lebensrhythmus. Es braucht vielleicht auch andere Freunde. Es braucht vielleicht auch ein paar ganz klare Entscheidungen. Und dann sagen Leute zu mir, ja, das mag schon nicht richtig sein, was ich mache, aber es macht mich glücklich und Gott möchte doch, dass ich glücklich bin. Letztens sind in einer anderen Gemeinde der Jugendleiter und die Lobpreisleiterin unverheiratet einfach so zusammengezogen. Und dann sagt, ja, das ist natürlich ein schönes Problem, ja, so, oder eine schöne Herausforderung. Und dann sagten die im Gespräch, ja, nein, wir haben so einen Frieden darüber. Das ist das, was Gott von uns will. Und das kann subjektiv ja sein. Das kannst du ja auch machen. Du kannst ja tatsächlich machen, was du willst. Aber Paulus sagt, fang mal an nachzudenken und erneuere deinen Sinn. Denn du hast nicht nur Verantwortung für dich und für den Partner, mit dem du da zu tun hast, sondern du hast auch Verantwortung für die Menschen um dich herum. Das zieht einen Rattenschwanz an Auswirkungen nach sich. Ich sage immer Neben-, Rück- und Fernwirkungen. Hab das im Blick. Du lebst nicht in einer Blase auf irgendeiner Insel, wo ihr zwei nackert umeinander springt und sonst nichts ist, außer Kokosnüssen und Sonne und Sand und Wasser. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Du bekommst deinen Durst nicht bei deinem Partner gestillt. Du bekommst deinen Mangel nicht bei deinem Partner gestillt. Das ist die falsche Adresse. Du bekommst deinen Durst bei Jesus gestillt. Komm zu mir, die ihr durstig seid. Komm zu mir, die ihr bedürftig seid. Komm zu mir, die ihr die hungern und dürsten und die leer sind, komm und lass dich von mir füllen. Und dann kannst du dich vielleicht auch hinsetzen und sagen, mit welchem Partner möchte ich eigentlich mein Leben leben? Wie soll der aussehen? Bevor du dann noch in eine Beziehung hineinstürzt, warum auch immer du in diese Beziehung hineingestürzt bist, kannst du einfach mal überlegen, wie soll dieser Partner aussehen? Also, natürlich, manche Frauen sagen, der muss so groß sein und schwarze Haare und irgendwie so bestimmte Vorstellungen, was die Attraktivität, das ist ganz wichtig, was die Attraktivität betrifft, auch die sexuelle Attraktivität ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, dass du sagst, da fühle ich mich hingezogen. Aber da kannst du dann auch überlegen, sind die Persönlichkeitsmerkmale, ist diese Persönlichkeit etwas, die mit mir zusammen harmoniert? Und da kann man aus der Erfahrung schon sagen, dass die Menschen, die ähnliche Persönlichkeiten haben, langfristig am besten miteinander zurechtkommen. Bis auf vielleicht den Bereich, wo einer eher dazu neigt, ein bisschen bedrückt immer zu sein. Also so jemandem rate ich, einen fröhlichen Partner zu heiraten. Geht's dir insgesamt auch gleich viel besser. Und wenn zwei bedrückte Menschen miteinander versuchen, glücklich zu werden, das ist nicht so einfach. In diesem Film Groundhog Day gibt's noch mal eine Szene, die wollte ich euch nicht vorenthalten, wo Bill Murray jetzt Phil Connors jetzt die Rita fragt, wie stellst du dir denn deinen Mann vor? Und schauen wir uns das noch mal kurz an. Du kannst eigentlich dir eine Frage stellen, um schon mal auch so für dich das so sortieren, fördert diese Beziehung meine besten Eigenschaften? Fördert diese Beziehung die besten Eigenschaften in mir? Frag dich das ganz ehrlich. Ist es das, was mich wirklich weiterbringt? Kannst du schon mal gucken. Und wenn du sagst, nee, es fördert eigentlich die schlechtesten Eigenschaften in mir oder gar keine Eigenschaften oder es zieht mir alle Kraft raus, dann ist es vielleicht an der Zeit, auch da neu zu denken, aufzuwachen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und Gott möchte, dass du gesegnet wirst, dass du Glück in deinem Leben erlebst, dass es dir gut geht. Er möchte, dass es dir gut geht. Und es ist so eine so weitreichende Entscheidung, wenn du einen Partner suchst oder einen Partner datest, dass du eigentlich an der Stelle dir lieber etwas mehr Zeit lässt, als dass du ins Desaster rennst. Die angemessene Antwort darauf ist, hat Paulus gesagt, dass ihr euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellt. Herr, ich möchte mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Familie, wir möchten als Paar, wir möchten mit unseren Kindern und mit unseren Enkeln und mit unseren Urenkeln, wir wollen dir nachfolgen, ich und mein Haus. Das ist der wahre Gottesdienst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Lernt neu zu denken. Lernt neu zu denken. Fang deine Emotionen ein und nutze dein Hirn. Nimm das, was du zwischen den Ohren hast. Da ist nicht nur eine Schnur gespannt, sondern da ist was dazwischen. Und dann machst du eine Pause vom Dating und dann orientierst du dich neu. Fängst an, die Bibel zu lesen, intensiver die Bibel zu lesen. Fängst vielleicht an, Gott zu loben und zu preisen, dein Leben auf Gott auszurichten. Vielleicht gehst du regelmäßiger in den Gottesdienst. Vielleicht setzt du dich weiter vorne hin und sagst, ich möchte davon noch mehr erleben. Ich möchte ganz konkrete Entscheidungen treffen. Vielleicht musst du eine harte Entscheidung treffen und sagen, also jetzt ist mir es klar geworden, ich muss ausziehen, so geht es nicht weiter. Ich muss die Beziehung beenden. Diese Beziehung ist überhaupt führt nirgendwo hin, ist auch nicht mehr zu reparieren. Oder du sagst, also alles klar, wir heiraten. Jetzt ist es uns klar geworden, wir sind die Richtigen, yes. Und du kannst es eigentlich nicht wissen, ob du der Richtige bist. Du kannst dich nur entscheiden dann. Du kannst dann sagen, ja, ich entscheide mich. Also das ist natürlich schon eine Sache, die du dann im Glauben dann tust, wenn du an alle Faktoren abgecheckt hast und oft an den Punkt kommst, ja, das ist eine gute Entscheidung, dann triff diese Entscheidung. Und dann geht ihr gemeinsam diesen Weg. Lass uns zu unserem Vater ehrlich werden. Lass uns ausrichten auf ihn ganz neu und sagen, Vater, ich möchte nicht länger so denken, ich möchte nicht länger so handeln wie alle um mich herum. Ich möchte so handeln, wie du mich anleitest, weil ich möchte erwarten, dass du mich segnest, dass du meinen Partner segnest, dass du meine Partnerschaft segnest, dass du meine Familie segnest, dass du meine Kinder segnest, dass du uns zum Segen machst. Weißt du, es ist so, wir laden jetzt gleich zur Kleingruppenbörse ein und es ist oft so, dass du so wie so ein Feuerzeug bist. Oder hier habe ich zwei Feuerzeuge. Das ist ein Mensch und das ist der andere Mensch, brennen beide. Aber dann passiert oftmals das, was vielleicht auch jetzt gerade so mit euch, mit einigen von euch passiert, dass ihr Land unter habt, dass ihr emotional angeschlagen seid, dass es euch nicht gut geht, dass ihr bedrückt seid über die Zukunft, dass ihr Schmerzen habt oder krank seid, dass ihr Herzschmerzen habt, weil ihr einfach bedauert, wie doof ihr wart, dass euch das niemand vorher gesagt hat, dass ihr sagt, Mensch, hätte ich das doch vorher gewusst, hätte ich doch mal jemanden gehabt, der mir da mal klar sagt, oder da, ich wollte es einfach gar nicht hören und du bist selbst sauer auf dich. Und so kommt eins zum anderen und du hängst in diesem Sumpf drin. Und dann geht auch nichts mehr. Und weißt du, und dann brauchst du jemanden, dann brauchst du eine Gemeinde, die dir den Funken neu gibt. Dass du wieder zu brennen beginnst. Und deswegen brauchst du eine Kleingruppe, deswegen brauchst du eine Gemeinde. Deswegen brauchst du Menschen, deswegen brauchst du jemanden, der um dich herum ist, mit dem du mal reden kannst. Dass du wieder neu Fahrt gewinnst. Deswegen möchte ich dich dringend einladen, auch nach dem Gottesdienst da zu bleiben und zu sagen, hier, ich möchte anhören, was ihr zu sagen habt und was die Kleingruppen so bedeuten. Lass uns ein letztes Lied singen und steht bitte dazu auf.